Als die Glühlampe noch nicht vom Markt verschwunden war, habe ich mir noch einige sichergestellt. Heute bin ich sehr froh über diese rare Ware. Doch warum gibt es diese Dinge eigentlich nicht mehr am Markt? Versteckt sich dahinter vielleicht eine Verschwörung? Genau darüber wollen wir heute mit unseren Gästen sprechen, nämlich über Verschwörungstheorien. Auf einem Verschwörertreffen lernten sich die beiden kennen, der Leuchtenhersteller Günter Anwander und der ehemalige Diözesansekretär des katholischen Arbeitnehmerverbandes Rainer Forster. Er verlor seinen Job wegen einem Interview mit Ken Jebsen. Norbert Fleischer ist auch wieder mit dabei. Mein Name ist Frank Höfer und jetzt geht's los. Ja, schön, dass ihr da seid. Was wollt ihr denn trinken für den Anfang?
Ja, hauptsächlich vielleicht ein Weißbier.
Ja, selbstverständlich haben wir Weißbier.
Also, dann trinke ich auch Weißbier.
Ja. Dann schließe ich mich an, ich komme ja schließlich auch aus Bayern, dann mag ich auch ein Weißbier.
Zwei Weißbier, Norbert, drei
ja,
Weißbier.
Ich bin ja ein Kaffeesachse, wie man so schön sagt.
Du kriegst einen Kaffee. Ja, ich habe es ja eingangs gesagt, die Glühlampen. Ich frage mal ganz kurz, weil wir wollen heute natürlich über sehr viel mehr als nur über die Glühlampe sprechen. Aber verbirgt sich dahinter vielleicht auch eine Verschwörungstheorie? Gleich mal die Frage an den Leuchtenhersteller.
Vielleicht sogar mehrere. Also die Glühlampe hat natürlich einen riesen Vorteil. Das hat eine tolle Farbwiedergabe, ist ein schönes warmes Licht. Hat auch einen riesen Nachteil. Das ist also um die 94% wird vom Strom in Wärme umgewandelt. Das ist natürlich nicht so toll. Da wir den Strom wahrscheinlich, Verschwörungstheorie, brauchen für die Elektroautos und 90% sparen eben mit LEDs, macht es natürlich dann schon Sinn, wenn man auf LEDs umsteigt. Mittlerweile ist die Technik auch Gott sei Dank so weit von den LEDs, dass man die Farbwiedergabe über 90% hat. Das heißt, über 90% von den Farben wird genau naturgetreu also optisch sichtlich. Und das einzige große Problem war diese Zwischenlösung. Die Zwischenlösung war die Energiesparlampe. Und die Energiesparlampe hat A, so einen Flackereffekt gehabt. Das sieht man ganz einfach, wenn man mit dem Handy auf Kameramodus geht und geht auf eine LED-Leuchten zum Teil, die einfach ein günstiges Produkt sind. Oder auf so eine Energiesparlampe geht man mit dem Handy drauf und dann sieht man das, wie das flackert. Das ist im bloßen Auge gar nicht sichtbar. Und das ist natürlich nicht toll, wenn man eine Energiesparlampe hat oder eben auch irgendwelche Leuchtstofflampen, wie es auch zum Teil hier ist, und dann flackert es. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist natürlich der Quecksilberanteil, was in der Energiesparlampe drin ist und auch in einer Leuchtstofflampe.
Hochgiftig alles.
Das ist natürlich hochgiftig. Wenn so eine Lampe runterfällt, dann ist es halt, das ist zwar kein Weißbierglas, aber
naja. Ja, das kommt dem am nächsten, hoffe ich.
Ja, mein Gott.
Aber es ist wenigstens ein
bayerisches Bier. Wir sind hier im Osten, da gibt es Afrikola-Glas. Das haben wir für teures Westgeld importiert.
Genau.
Osten. Ja, dann Prost.
Ja. Ja, es ist Eichinger.
Ja.
Hoch die Tassen.
Wir müssen das mal noch ein bisschen üben.
Also wegen der Elektromobilität sozusagen, dass man im Vorfeld da schon mal den steigenden Energiebedarf irgendwie, könnte man jetzt als...
Muss man mal ganz klar sagen, so eine 60 Watt Glühlampe, das macht man heute ungefähr mit teilweise 3-4 Watt an LED. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied.
Ja, aber dass jetzt deswegen die Lampen da abgeschafft wurden, halte ich für eine Verschwörungstheorie, weil da hat noch lange niemand über Elektroautos geredet. Das ist ja schon so lange her. Wann war das? Vor 15 Jahren? Oder?
Nein, das ist noch nicht so lange her. Also ich habe jetzt seit 15 Jahren meine Firma und ich habe immer noch die ersten Jahre noch schön Glühlampen verkauft. Na, aber es gibt ja noch einen Grund. So eine Glühlampe kostet im Großhandel, bei uns hat die 23 Cent gekostet, im Fachhandel irgendwo oder im Baumarkt um die 50 Cent. Und so eine Energiesparlampe oder LED-Lampe kostet halt 5 Euro. Und 20% Marge von 23 Cent oder 20% Marge von 5 Euro macht halt im Geschäftsleben deutlich mehr Spaß, ganz klar.
Das sind jetzt pure Fakten, aber der ein oder andere Zuschauer denkt jetzt wahrscheinlich schon weiter und vermutet, ja, da hätte ja also jemand ein Profitinteresse haben können oder hatte, definitiv, ist ja logisch. Mhm. Und derjenige könnte sich ja dann verschworen haben, sozusagen die Glühbirne abzuschaffen.
Ja, ich meine, das ist ja irgendwo nachvollziehbar. Die Konzerne, der Markt will natürlich mehr Geld verdienen. Das können wir uns alle nicht ausnehmen. Macht halt mehr Spaß, mehr Geld zu verdienen. Wenn man es dann natürlich auf Kosten der Umwelt macht, in Form von riesen Quecksilberladungen, was in den Energiesparlampen gelandet ist oder in die Leuchtstofflampen, da macht die LED natürlich jetzt schon wirklich richtig Sinn. Der Nachteil wieder bei der LED, dass es Leute gibt, die LEDs herstellen, die haben so einen schlechten Chip, also diesen LED-Chip drin, dass der die Netzhaut schädigt. Das heißt, also wir produzieren rein in Deutschland und in Europa und wir haben natürlich schon Ware getestet in unserem Labor. Das was, also ich sage jetzt mal, das gibt 4 Risikogruppen, also von 0, 1, 2, 3 und das ist Risikogruppe 2 und da mag ich keine Stunde drunter sitzen, weil einfach die Netzhaut geschädigt wird.
Also müssen die Augenärzte mit in der Verschwörung stecken, oder? Was sagt der Journalist dazu?
Also das hört sich schon ganz eindeutig mehr danach an. Nee, also ich kann da keine fachliche Meinung dazu abgeben. Ich habe davon keine Ahnung.
Nein, das sind also wirklich, das sind Fakten und so ist es einfach. Es gibt wirklich Leuchten auf dem Markt, die was katastrophal gesundheitsschädigend sind. Ich sage immer, das beste Beispiel ist, man nimmt mal so eine Taschenlampe oder auch vom Handy, hält es am Finger, dann sieht man, dass die Photonen durch die Haut durchgehen. Also die sind so klein, die Photonen, dass der dann einfach rot leuchtet. Hat jeder, glaube ich, schon mal irgendwie festgestellt. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man sich ein nicht gesundes Licht kauft, die Photonen, auch wenn es nicht so stark ist, gehen in den Körper rein und in die Zelle. Und die richten da wirklich Chaos an. Und wir haben jetzt 2002, wir sind mit dem Professor Plischke von der TU in München in einem guten Dialog. Und die haben festgestellt, dass es eben Ganglienzellen im Auge gibt, also nicht nur die Stäbchen- und Zapfenzellen zum Schwarz-Weiß und Farbsehen, sondern auch Ganglienzellen. Und die Ganglienzellen funktionieren erst ab 2000 Lux. Das heißt, Lux ist die Helligkeit, im Büro ist Vorschrift 500 Lux, draußen beim sonnigen Tag hat man 150.000, am bedeckten Tag 8.000. Und ab 2000 Lux fängt erst an, die Ganglienzelle, das Melanopsin, das was direkt verbunden ist mit Hypothalamus und allem möglichen, fängt es erst an, dass die Schilddrüse funktioniert, die Bauchspeicheldrüse, die Nebenniere. Und jetzt sind wir bei der nächsten Verschwörungstheorie. Warum, wenn man das schon weiß, hat man dann nicht eine Vorschrift von 2000 Lux im Büro und nur 500 Lux? Ganz einfach, weil dann kann ich Insulin verkaufen, dann kann ich Antidepressiva verkaufen, die Winterdepression muss ja gar nicht sein. Ich könnte es jetzt mit künstlichem Licht natürlich herstellen. Also ich muss einfach über 2000 Lux haben und schwupp funktioniert mein Körper in dem zirkadianen Ablauf.
Steile These. Rainer.
Ja gut, also wenn ich vielleicht noch nachfragen darf, also ihr habt ja sicher einen Interessensverband der LED-Hersteller oder der Leuchtenhersteller. Ihr könnt ja auch mal politisch Druck ausüben, dass der... Ja, dass das einfach Standard dann in den Büros wird.
Ja, aber leider ist der politische Druck noch nicht so groß oder vielmehr dieser Zusammenschluss. Dann heißt ja gleich immer, das wird ein Kartell gebildet und so weiter. Und außerdem, ich glaube, dass da viel mehr Geld verdient ist, wenn man Antidepressiva verkauft als wie Licht.
Rainer, wie war denn bei dir im Büro die Beleuchtung? Die hast du jetzt auch länger nicht gesehen in dem KAB-Büro, weil... Du bist ja rausgeflogen, weil du KenFM ein Interview gegeben hast.
Ja, unter anderem bin ich wegen dem Interview von KenFM oder mit KenFM rausgeflogen. Die Beleuchtung war schlecht. Wahrscheinlich hat sich das dann auch auf meine Arbeitsleistung so niedergeschlagen. Also waren auch die Arbeitsergebnisse jetzt vielleicht nicht im Interesse der Oberleuchten. Und von dem her, ja, Beleuchtung war unterdurchschnittlich. Da habe ich den Günther noch nicht so sehr gekannt. Der ist erst im Mai 2016 dann.
Das war bei Daniele Ganser.
Genau, mit Daniele Ganser habe ich den Günther Anwander dann auch kennengelernt.
Ach, das ist ja witzig, ja.
Genau.
Naja, Daniele Ganser ist ja auch so ein Verschwörungstheoretiker.
Sagt wer?
Psiram, ne? Oder
WikiLeaks, Quatsch, Wikipedia.
Wikipedia auch, ja. Ah ja, richtig, ja. Ja, Wikipedia auch, ja.
Und die haben immer recht.
Da gibt es ja eine dunkle Seite bei Wikipedia, die haben halt nicht so helle Leuchten dort. Das ist das Problem.
Ja, und wir haben dann eben uns kennengelernt auf der Veranstaltung, was der Rainer Forster gemacht hat mit Daniele Ganser. Und wir haben dann eine Veranstaltung, ich glaube, ein paar Monate später gemacht mit Willi Wimmer, da wo ich ein bisschen mitgewirkt habe. Ja, und so ist es dann weitergegangen. Irgendwann lernt man halt das Netzwerk immer mehr kennen und dann geht man auf mehrere Veranstaltungen und schwupp ist man dann ja, so ein bisschen Teil des Ganzen und hört natürlich auch deutlich mehr Meinungen, weil ich sage jetzt mal auch die alternativen Medien, da gibt es ja auch immer, das sind auch nicht nur Sonnenschein, sondern ist es schon wichtig, dass man sich ein bisschen stärker involviert in die Sache und sich auch andere Leute mal anhört. Also war für mich schon eine tolle Sache.
Also ihr habt zusammen Veranstaltungen gemacht, wo Daniele Ganser, Willi Wimmer, Peter Gauweiler aufgetreten sind, Ken Jebsen haben wir gehört. Ihr habt das zusammen veranstaltet. War das eine private Initiative oder hatte das was mit der KAB zu tun?
Ja, natürlich. Also bei mir hat es schon mit der KAB zu tun gehabt, weil das letztendlich Bildungsveranstaltungen waren. Also wenn ich einen Universitätsprofessor einlade oder wenn ich eben einen ehemaligen Politiker einlade, der Hintergründe erzählen kann, die jetzt vielleicht nicht so in den Mainstream-Medien breitgetreten werden, dann erfülle ich damit einen Bildungsauftrag und dann hat es natürlich auch bei der KAB seinen Platz oder sollte bei der KAB seinen Platz haben. Und ja, und die Frage ist halt, wie wird man zum Verschwörungstheoretiker oder was zeichnet einen Verschwörungstheoretiker aus? Also wenn ein Willi Wimmer, der eben Verteidigungsstaatssekretär auch war, darüber berichtet, wie Kriege nicht zufällig passieren, sondern dass da einfach immer jemand
dafür arbeitet,
mehr oder weniger ein Drehbuch darüber schreibt, wie letztendlich, ja, oder was es alles zu bedenken gibt, wie auch mögliche Flüchtlingsströme aussehen könnten. Also sowas wird mitgedacht in der Politik, also in der großen Politik. Und uns wird es halt immer so verkauft, als wäre das alles eher Produkt des Zufalls oder aufgrund eines
Tyranns. Spontanen Unglücks.
Genau, richtig. Und von dem her ist das Wort Verschwörungstheoretiker, das war mir vorher gar nicht so geläufig. Also ich habe unterschiedliche Medien natürlich konsumiert, auch unterschiedliche Zeitungen gelesen. Und Verschwörungstheoretiker, das war in meiner Region oder in der Region, wo ich unterwegs war, war das dann eher ein Wort, das die Presse ja geschöpft hat bzw. benutzt hat. Es wurden Leute zu Verschwörungstheoretikern tituliert, nur weil sie eine andere Meinung hatten als das, was in das Weltbild eines Lokalreporters gepasst hat, zum Beispiel. Also wenn wir jetzt beim Dr. Rainer Rotfuß uns das ansehen.
Er ist der Organisator dieser Durchspar-Tour hier, die gerade noch unterwegs ist, während wir hier sprechen.
Also der ist noch nie als Verschwörungstheoretiker betitelt worden. Erst wie er nach Erding gekommen ist zu einem Vortrag, da ab dem Zeitpunkt war er Verschwörungstheoretiker.
Er war ja vorher auch schon bei Ken Jebsen und das scheint tatsächlich so zu sein, dass man dann halt diesen Stempel hat. Und für die Medien scheint das auch eine Legitimation zu sein. Der war bei Ken Jebsen, gut, dann können wir Verschwörungstheoretiker schreiben.
Ja, also man muss ja auch mal schauen, wie Presse funktioniert. Also ich finde das ja ganz interessant. Es gibt ja so ein Journalistennetzwerk, Korrektiv. Also
die nennen sich Journalistennetzwerk, sind aber eigentlich...
Ja, der David Schrafen war vorher schon ein Journalist. Also jetzt arbeitet er halt für Korrektiv. Ich bin ja durch Zufall eben auf Korrektiv aufmerksam geworden, weil Korrektiv auch immer in den Printmedien Artikel veröffentlicht. Vielleicht sind wir jetzt auch gerade dabei, eine Verschwörungstheorie aufzubauen, kann durchaus sein. Also dieses Netzwerk, dieses Korrektiv ist ja eine Stiftung der Borst-Familie. Die Borst ist die Herausgeberin der Watz oder war Herausgeberin der Watz.
Das ist die Witwe des Herausgebers der
Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. In diese Stiftung zahlen alle großen Zeitungsverlage ein. Die haben ja auch sowas Ähnliches wie ein Kartell gebildet, also Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger. Und ja, und diese Artikel, die Korrektiv, oder die Rechercheergebnisse, die Korrektiv erstellt, erscheinen dann in den Printausgaben von Münchner Merkur, Süddeutsche Zeitung, Passau, Neue Presse, ja bis rauf nach Schleswig-Holstein.
Also in der gesamten deutschen Mainstream-Presselandschaft.
Genau. Und wenn man sich mal anschaut, wie Korrektiv arbeitet oder wie das auch zu bewerten ist, was die da zusammentragen, dann, ja, also da kann ich keine großartige journalistische Leistung dahinter erkennen. Also die tragen letztendlich zusammen, was schon irgendwo mal berichtet wurde. Also sie haben zum Beispiel einen Artikel Anfang des Jahres platzieren können auf Seite 3 in meiner Münchner Merkur-Ausgabe war drinnen eben mit der Überschrift Die Hetzer. Und die 7 größten Hetzer, da war unter anderem der Ken Jebsen mit dabei. Ich habe da keine Neuigkeiten erfahren, die nicht vorher schon irgendwie auf anderen Netzwerken verbreitet wurden über ihn, wo letztendlich nichts Stichhaltiges dabei war.
Also der Artikel war nur dazu da, den aufgezählten Leuten den Stempel
ist halt auch der Redakteur, der dann letztendlich vielleicht seine eigene Zeitung liest, für die er schreibt, für die er arbeitet, dann schon ja, in diesem Denken drin hat. Also wir haben hier einen Artikel über die größten Hetzer, der Ken Jebsen ist dabei als der größte Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Also muss jeder, der bei Ken Jebsen auftritt, auch in diese Kategorie fallen, egal ob das eine Rita Süssmuth ist oder eine Jutta Sundermann von Attac. Also,
das ist ja, das nennt man ja das Wording, ja, dass wenn eine Geschichte von Anfang an ein gewisser Spin gegeben wird, dass es in welche Richtung die sich dreht, ja, dann findet es Eingang ins Zeitungsarchiv und wenn dann über jemanden berichtet wird und sagt der Chefredakteur oder Redaktionsleiter, genau wie früher mein Redaktionsleiter zu mir, guck doch mal im Archiv, was wir über den haben. Das ist zwar so ein ganz schlimmer Finger. So, ja, dann guckst du natürlich als erstes da rein. Was haben die Kollegen da geschrieben? Ja, Verschwörungstheoretiker, ja, oder bei mir war es dann in manchen Geschichten war es dann ein Scientologe oder ein Rechtsradikaler oder ein Kinderschänder und so, ja. So funktioniert das. Die Zeitungsredaktionen, die haben ja ihr eigenes Google, ihr eigenes Archiv, Zeitungsarchiv, in das sie gehen. Und das machen sie auch deswegen, weil würden sie das nicht mit dem abgleichen, was sie schon berichtet haben, würden sie ihre eigene Berichterstattung konterkarieren. Stell dir mal vor, einer der Kollegen käme auf die Idee zu sagen, ja, was der Ganser so von sich gibt oder der Willi Wimmer, das ist alles korrekt. Dann würde das so in der Zeitung stehen, dann klingelt beim Verlagsleiter das Telefon und es sind wichtige Anzeigenkunden womöglich dran, die mit dem Willi Wimmer noch eine Rechnung offen hatten und sagen, sag mal, spinnst du? Wie kannst du jetzt berichten, dass das hier alles so stimmt? Ja? Also das sind ganz viele Seilschaften im Hintergrund und das ist keine Verschwörungstheorie, wo man wirklich aufpassen muss, ja, als Journalist.
Ich würde noch gerne was zu Korrektiv sagen, weil das ist eine Sache, die ich jetzt noch nicht ganz abgeschlossen hatte mit dem, was ich vorher gesagt habe. Also man muss das ja einmal aus der Sicht der Zeitungsredakteure sehen. Also was kann Korrektiv für so einen Journalisten sein, der bei der Süddeutschen Zeitung oder bei der FAZ oder bei irgendeinem anderen Medienhaus arbeitet, wenn letztendlich immer mehr Artikel aus diesem Haus, aus dieser gemeinsamen Stiftung, wo letztendlich ja neben der Borst-Familie noch viele andere Verleger einbezahlen, was konnte es für Auswirkungen haben? Letztendlich lagert die Zeitung ein Stück weit ihre Redaktion aus an Korrektiv, gibt dafür eine Spende und veröffentlicht dann deren Artikel. Also letztendlich kann ich da gerne dann als Verleger mal 50.000 Euro an diese Korrektivstiftung geben, wenn ich mir dann drei Redakteure spare.
Ein Ersparnis von 100.000 Euro in dem Moment.
Ist ein gutes Geschäft. Und es ist ja so, dass dieses Korrektivjournalisten-Netzwerk ja in andere Richtungen arbeitet. Also die haben ja auch von der Deutschen Bank eine größere Spende bekommen und haben dann aufgedeckt, kurioserweise, wie sehr verflochten doch die kommunalen Sparkassen, also die Kreissparkassen, noch mit der Politik sind. Das passt natürlich überhaupt nicht in unsere Zeit des Shareholder Values, wenn da eben so Player wie die Sparkassen dann Gewinne machen und diese Gewinne dann nur gemeinwohlorientiert im Kreis bleiben. Also da muss man sich auch fragen, wie sind da die Zusammenhänge. Und eines hat ja das Korrektiv auch für sich. Also Korrektiv gehört ja zu dieser Transparency International, also zu dieser transparenten Zivilgesellschaft.
Da gehören die dazu?
Ja,
zu dem Verein Transparency.
Ja, also du kannst ja durch Mitgliedschaft kannst du das Logo kaufen, dann kannst du das auch bei Nuoviso draufpacken zum Beispiel.
Das machen wir, oder?
Ja, du musst.
Was kostet das denn?
Das kostet Transparenz. Also sprich, du musst dann veröffentlichen, wo kommen deine Gelder her. Und Korrektiv macht es ja. Korrektiv macht es und siehe da, wer ist auch einer der Großspender? Die George Soros Foundation, Ja, und so kommen die zu ihrem Geld und dann berichten die natürlich völlig neutral und völlig unabhängig. Die führenden Köpfe vom Korrektiv, die haben da sechsstelliges Jahresgehalt, also die verdienen ganz gut damit. Super Geschäftsmodell, was sich die Zeitungsverleger da überlegt haben. Und wie gesagt, also die Spender, wenn die eben eine dementsprechende Berichterstattung wünschen, dann helfen sie eben mit Spenden auch. So wirkt es zumindest nach außen auf mich. Kann natürlich jetzt auch eine Verschwörungstheorie sein.
Man weiß es nicht, allerdings hat der Korrektiv ganz schön noch viel mehr Dreck am Stecken. Ne? Diese Nummer mit MH17, wo es also eine Webreportage gab, ein Multimedia, wie sagt man?
Multimedia-Projekt.
Multimedia-Projekt zum Thema MH17, eine wirre Zusammenstellung von aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten, zurechtgebogenen Zeugenaussagen und sogar frei erfundenen Beweisen. Dazu,
dass ja, also, Beweise, ja, ja, das klingt jetzt lustig.
Also die Russen MH17 mit der Buk abgeschossen hätten. Und wir haben ja darüber auch einen Film produziert. Wie hieß der noch?
Die Billy Six Story.
Ja, ja, MH17, die Billy Six Story. Gibt es auch im Nuoviso Shop zu kaufen. Jedenfalls, da haben wir das alles so aufgearbeitet und ich finde daran wirklich skandalös an dieser ganzen Geschichte, dass die dafür auch noch einen Grimme-Preis kriegen. Und nachdem längst alle Welt weiß, dass die da geschlampt haben, im besten Falle, im schlimmsten Falle gelogen ohne Ende, dass da keiner kommt und sagt, komm, rück mal den Preis wieder raus. Ne?
Aber ich glaube, dass das eben nicht so ist. Das weiß nicht alle Welt. Die Verschwörungstheorien sind ja deshalb da, um den Mainstream-Medien mehr oder weniger Recht zu geben. Und alles, was nicht nach dem Mainstream geht, ist eine Verschwörungstheorie oder Fake News.
Okay, pass auf, aber ich hab eine Geschichte für dich, die habe ich aus dem Mainstream. Die ist aber so verrückt, das kann eigentlich nur eine Verschwörungstheorie sein. Also, und zwar, ich mache ja gerade diesen Film hier zur Bundestagswahl und habe da jetzt nun letzte Nacht erst bis in die späten, in die frühen Morgenstunden mich mit dem Thema NSU beschäftigt. Und da gibt es einige Dokumentationen, die dazu gelaufen sind, zum Thema NSU-Komplex. Eine ganz wesentliche heißt Tod einer Polizistin. Es geht um den Fall Michael Kiesewetter. Und da sehe ich da, also aufgenommen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf ARD, glaube ich, wenn nicht ARD, dann war es ZDF. Jedenfalls wurde da ein Mainstream-Radiojournalist befragt. Der hat sich also mit diesen ganzen Sachen, die da abgelaufen sind, rings um diese Vogelwiese, wo die Dame abgeknallt worden ist, beschäftigt mit den Zeugen. Und da gab es also die vorherrschende These im NSU-Prozess ist ja, das sagt ja die Bundesanwaltschaft, dass ausschließlich Bönhardt und Mundlos die Polizisten da überfallen hätten, um was auch immer, um
die Waffe
eine Dienstwaffe zu beschaffen, obwohl sie ja etliche andere schon zu Hause hatten. Jedenfalls wurden da mehrere Leute gesehen. Ein Mann, der blutige Hände hatte, die sich im Neckar sauber gewaschen hat, während rings um ihn rum Begleiter standen, die ihn offensichtlich abgeschirmt haben oder versucht haben abzuschirmen, also dass niemand sieht, dass er sich da die Hände wäscht. Ja. Ein Radfahrer hat ihn aber gesehen und auch ein orientalisch stämmiger Mitbürger, sag ich mal, der das auch hinterher von dem Untersuchungsausschuss von sich gegeben hat. Nicht der Einzige. Ein weiterer Mann wurde flüchtend in einem Park gesehen. Dann gab es noch weitere, Leute, die gesehen wurden. Man geht heute davon aus, das ist aus den Untersuchungsausschüssen bekannt, ja, zum NSU, dass es also mindestens 4 bis 6 Täter gewesen sein müssen, die an dieser Sache beteiligt waren. Und jetzt kommt das Allerschärfste. In dieser Doku, wie gesagt, im Mainstream habe ich das gesehen, wird aus einem Bericht des amerikanischen Geheimdienstes DIA zitiert, Defense Intelligence Agency, der Militärgeheimdienst der USA, der sagte, dass eine Observierung zeitgleich stattgefunden hat, da als diese diese Ermordung stattgefunden hat. Und man hat also einen Waffendeal observieren wollen. Und einer der Observierten war Mevlüt K., ein türkischer Geheimagent wiederum, der gleichzeitig für den amerikanischen Geheimdienst arbeitete, der da offensichtlich in den Waffendeal involviert war. Und der Deal habe nicht stattgefunden, weil es eine Schießerei gegeben hätte und weil da irgendwelche Rechten da gewesen wären und so. Jetzt frage ich euch, warum taucht davon nichts im NSU-Prozess auf? Ich habe die Theorie, aber das ist wie gesagt nur eine Theorie, dass eine journalistische Arbeitshypothese, um sorgsam korrekt zu bleiben, dass einer zu dem Bundesanwalt Herbert Diemer gegangen ist und hat gesagt, du, hör mal, Herbert, können wir so nicht bringen. Also wenn wir das jetzt hier machen mit diesen ganzen Geheimdiensten und so, wer soll uns das dann noch abnehmen, dass da die durchgeknallten Neonazis da aus Thüringen das waren? Ja? Werden doch alle sagen, war der Geheimdienst. Und dann hat der Diemer wahrscheinlich gesagt, hast recht. Also lassen wir die mal raus, stellen wir nur ab auf die Neonazis da. Aber das wäre ja jetzt eine Verschwörungstheorie, oder? Das ist sprachlos.
Ja. Ja gut, also ich bin jetzt nicht so im NSU-Prozess drin gewesen. Ich habe nur gehört, dass der Staatsanwalt da mehrere Stunden vortragen wollte oder vorgetragen hat. Also das... Ich kriege nur das mit, was ich tatsächlich dann in die Mainstream-Medien drüber höre und kann dazu jetzt.
Aber die Informationen waren im ganz normalen ARD, ZDF,
Mainstream. Alles aus. Das war eine ARD-Doku, die Story, glaube ich, sogar.
Der Tod einer Polizistin, ja. Ja. Aber es gibt da noch mehr.
Das waren jetzt eigentlich nur mal reingepiekst, also zu dem NSU-Prozess gäbe es so viel zu sagen.
Das ist die Spitze vom Eisberg.
Vor allen Dingen sind ja da jetzt mittlerweile auch mehr als ein Dutzend wichtige Zeugen auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Also.
Okay. Machen wir eine kurze Liste. Florian Heilig, Platz Nummer 1. Ein ehemaliger Neonazi aus Baden-Württemberg war der.
Mach's ne? kurz. Der Neonazi-Aussteiger.
Der soll sich aus Liebeskummer wohlgemerkt am Tag, bevor er befragt werden sollte, zu seinen Kenntnissen über die NSU, soll er sich selbst bei lebendigem Leibe verbrannt haben in seinem Kleinwagen, obwohl er eine geladene Pistole im Auto hatte. Soll er es vorgezogen haben, sich selbst bei lebendigem Leibe, das ist ja viel angenehmer, ne? Wen hat man noch?
Ja, dann hat er mal seine Freundin vorgeladen, weil Florian Heilig war ja nun tot. Die ist dann, ich weiß nicht, ob sie ausgesagt hat, aber sie ist unmittelbar nach der Aussage an einer Lungenembolie gestorben. Das erste Opfer überhaupt ist ja am Tag der Entdeckung der toten Uwes selber. Da hat sich ja ein ermittelnder Polizist, der in den Dönermorden ermittelt hat, auf der Polizeiwache auf der Toilette das Leben genommen. Da geht es ja schon los.
Und was war da der Grund?
Musst du mal googeln, Norbert. Aber nur auf seriösen Seiten. Ne?
Okay.
Also Kompakt hat dazu, zu dem Thema hat Kompakt wirklich gute Arbeit gemacht, das muss man sagen. Die haben auch die Eltern von Florian Heilig interviewt. Also da kann man ziemlich viel zum NSU-Prozess. Aber wir wollten ja eigentlich noch über viele andere Themen sprechen. Das Thema Verschwörungstheorien, also es hat dich den Job gekostet. Ja, bei dir hatte es jetzt nicht die Auswirkungen sozusagen, aber was glaubt ihr denn, warum seid ihr denn eigentlich, ich sage es jetzt mal, auch wenn das Wort blöd ist, und wir sollten es ja eigentlich in Zukunft vermeiden und uns nicht selber als Verschwörungstheoretiker, die wir ja nicht sind, bezeichnen. Wir sind im Prinzip politisch interessierte Menschen und wir durchdenken auch mal Meinungen, die vielleicht nicht die unseren sind. Was glaubt ihr, ist das schon zu viel, wenn man das tut? Für die Gesellschaft?
Also bei mir hat das angefangen. Ich habe mich 1990 mit Erich von Däniken beschäftigt, also mit UFOs und so. Da war ich natürlich der Oberverschwörungstheoretiker.
Präastronautik.
Und das war natürlich also wirklich nur ein Witz für die meisten. Ich habe mich da aber sehr intensiv beschäftigt. Dann habe ich festgestellt, dass die Kirche auch nicht so ganz bei der Wahrheit ist. Dann ist es weitergegangen, wenn man sich dann weiter beschäftigt. Wenn die Kirche nicht bei der Wahrheit ist, dann merkt man, Dann kommt man ins Finanzsystem rein, dann kommt man in die Politik rein und irgendwie hat sich das so bei mir eingeschlichen. Also man hat das hinterfragt und das und was Neues hinterfragt und dann kommt man auf einmal zu Erkenntnissen. Also ich muss jetzt wirklich sagen, dass man nicht nur belogen wird, weil viele stellen ja hin, es ist ja alles Lüge, das stimmt natürlich nicht. Aber es sind natürlich viele Sachen zum Hinterfragen und ob das jetzt im Geschäftsbereich ist bei mir oder auch im politischen Bereich oder mein Hobby war eben ein bisschen Präastronautik und so weiter. Dann habe ich halt feststellen müssen, dass halt sehr viel nicht der Wahrheit entspricht. Und dann
nicht entsprechen kann.
Oder nicht entsprechen kann. Und also kann, weil es schon Beweise dafür gibt. Es gibt ja viele Verschwörungstheorien, ob das Edward Snowden ist oder WTC7. Das, ich meine, das sind eindeutig die Beweise. Aber was für mich noch wichtiger war, warum bin ich so isoliert? Warum denken die meine Mitmenschen nicht so, ob das jetzt in der Firma ist oder ob das mein Freundeskreis ist? Und dann habe ich mal nach und nach so meine Mitmenschen beobachtet und gemerkt, das geht gar nicht. Die sind so voll, die gehen in der Früh in die Arbeit. Vorher machen sie noch die Kinder fertig, dann haben sie noch einen Nebenjob. Die Frau muss sich eben um die Kinder kümmern. Dann haben sie ein Haus, die müssen Rasen mähen. Die sind so voll mit allem, die wollen halt nur Fußball und Formel 1 schauen. Und bei mir ist es wirklich so, ich bin so ein Hobbykoch, ich genieße das so, ob das jetzt Mittag oder abends ist, dass ich da schnipsel, dann komme ich runter von meinen ganzen Firmen, was ich habe. Und dann läuft halt nebenbei der Laptop und dann schaue ich mir halt so die alternativen Medien an. Da wo ich auch sagen muss, ist auch eine riesengefährliche Sache. Also A, dass ich das noch zu Ende führe, kann ich mittlerweile verstehen, dass manche das nicht mehr hören wollen. Die Eliten haben das so perfekt gemacht, dass die Mainstream-Nachrichten hört sich auch keiner mehr an, weil die haben ein Feindbild, das ist Putin und das ist fertig und alles andere ist eh negativ. Ich meine, in die Nachrichten kommen nur negative Sachen, die will ich mir nicht anschauen, also schaue ich sie mir nicht an. Die werden positive Sachen bringen würden und hätten vielleicht mehr Nachrichten schauen, das ist ja gar nicht gewollt. Also das heißt, das ist eine richtig tolle Sache, wenn es immer negativ ist, weil immer mehr Leute aussteigen. Und alles, was eine andere Meinung hat, wie so ungefähr Putin ist der Böse, da müsste ich mich damit befassen, das sind sowieso Fake News und das sind Verschwörungstheorien. Das heißt, ich habe die Kuh vom Eis als normaler Mitbürger und deswegen gibt es so wenige, die was da eben draufkommen. Auch ein Ding, ich habe ja eine Seite meine-montags-demo.de, also meine-montags-demo.de und ich habe das immer so am Montag so ein Shirt an, so wie wäre es mit dem Ausbruch des Ersten Weltfriedens und hinten steht eben nur Wieso TV, KenFM, Willi Wimmer, mal informieren.
Du nähst ja quasi selber die Stempel auf.
Genau. Und jetzt was jetzt da auch noch eine tolle Sache ist, wo ich gemeint habe, ich fall vom Glauben ab. Ken Jebsen macht seine Sendungen schon dermaßen perfekt, dass die sagen, da muss der Russe dahinter stecken und das finanzieren. Das schauen die sich gar nicht an. Ist kein Witz. Also die sagen, das ist schon so perfekt gemacht, ob das Positionen sind oder Me, Myself in Media, was ich wirklich gerne anschaue. Das ist schon so hochgestochen gemacht, dass jeder sagt, da muss der Russe dahinter stecken. Also das sind eindeutig Fake News. Also das muss man sich mal vorstellen.
Ja, wir wissen, dass das nicht stimmt, weil das ganze Geld aus dem Kreml, das kriegen wir ja schon.
Ja, genau. Das ist ja, und das muss man, und wenn man eben das mit den ganzen Verschwörungstheorien sagt, die Leute haben die Schnauze voll. Die sind so beschäftigt mit ihrem Tagesablauf, die wollen sich damit nicht befassen.
Es ist ja auch nicht einfach, wie du ja vorhin sagtest. Du hast eine Frage, die du dir stellst, und es kommen ganz viele neue Fragen. Und das ist ja auch genau das, was man zurückgespiegelt bekommt von anderen, die dann sagen, also wenn das so wäre, dann müsste ja dies und das und jenes. Ja. Und das ist ja tatsächlich auch so. Aber das, da einzusteigen in diese Materie, irgendwo anzufangen, und man kommt ja vom Hundertsten ins Tausendste und stellt dann eben fest, es ist ja gar nicht diese eine Sache, ja, die da irgendwie schräg lief. Bei mir war es der 11. September. Ich habe mich auch schon vorher oft mit Sachen beschäftigt, wo ich dachte, naja gut, das war so unter die Normal, das habe ich so eingeordnet unter Intrigen und klar, wo Macht ist, da finden auch Verschwörungen statt und so. Aber ich dachte immer, das sind wirklich so vereinzelte, lokale, auf menschliche Instinkte herunterzubrechende Ereignisse. Mit dem 11. September hab ich schon das Gefühl bekommen, dass das doch größer ist, ja. Also ich will jetzt auch nicht hier Weltverschwörung oder sowas sagen, das ist ja immer auch sehr negativ behaftet. Aber ich glaube, da machen eben die, ich nenne sie jetzt mal Mainstreamer, ja, für die wir Spinner sind und eben uns den Unterschied, dass wir schon Also zumindest ist es bei mir so, vielleicht könnt ihr darauf mal kurz antworten, dass ich schon glaube, dass es ein größeres Netz gibt, als also länderübergreifend, sage ich es jetzt mal. Okay. Und damit meine ich jetzt nicht einfach nur die Trilaterale Kommission oder Bilderberger, das sind dann auch nur Auswüchse oder Indizien dafür, dass es eben schon, na, ich nenne es mal, einen Kreis von Leuten oder von mir aus sogar Wesen geben muss, die das... drehbuchmäßig ist vorhin irgendwann mal der Begriff gefallen, sich überlegen oder in verschiedenen Szenarien überlegen, wo könnte es hinlaufen und das dann eben auch steuern, ohne dass wir auch nur die geringste Ahnung davon haben. Ich glaube, da ist die Grenze zwischen jemandem, der wirklich an diese Hardcore-Verschwörung, Weltverschwörung glaubt und eben einem Skeptiker. Wie ist das bei euch?
Also bei mir ist es so, wenn man natürlich so viele Bereiche anfasst, eben ob das jetzt halt, Religion ist, ob das im Bankenwesen ist oder Politik oder im normalen Handel, dann kriegt man natürlich, und wenn man die Informationen sammelt und einfach mal seine Zucchini schnipselt und dann kocht und seinen Laptop laufen hat, dann hat man irgendwann so ein Riesenbild, dass das, genau wie du sagst, da muss was Größeres dahinter stecken. Und das ist relativ einfach. Seit Edward Snowden wissen wir, dass wir abgehört werden, alle Nachrichten werden mitgelesen, ob das jetzt von unserer Frau Bundeskanzlerin ist oder von uns, egal. Die Leute sagen immer, ich habe ja nichts zu verbergen, doch, die haben schon was zu verbergen. Wenn die bei WhatsApp oder sonstig was schreiben, die verbergen nämlich nicht, dass sie so doof sind, das ist unglaublich. Warum? Die haben durch diese ganzen Daten festgestellt, das Volk ist doch noch viel dümmer, als wie wir glauben. Das heißt, man kann die noch viel mehr auf Deutsch verarschen. Und das ist eben auch passiert die letzten Jahre durch diese Daten. Und was die noch festgestellt haben, die können einfach auch nicht bis drei zählen. Was ist denn passiert? 1904, Finanzcrash in England, 10 Jahre später, Erster Weltkrieg. 1929 unter Herbert Hoover, Börsencrash in Amerika, 31. Oktober, 10 Jahre später, Dritter Weltkrieg. 2008, Eurocrash, 10 Jahre später, Dritter Weltkrieg. Also Zweiter Weltkrieg genommen. Und jetzt kommt der Dritte Weltkrieg. Aber die Leute können ja nicht mal bis drei zählen. Und das ist das Schlimme. Und das haben die so toll verpackt, die Eliten, dass sich die mit allem Möglichen beschäftigen, bloß nicht mit dem, was Sache ist. Und das ist einfach unglaublich, was da gerade abläuft. Und wenn ich mir vorstelle, und jetzt kommt noch das große Ganze, warum machen die das? Ganz einfach, wir sind einfach zu viele Leute auf der Welt. Wenn Indien die gleichen Essgewohnheiten hätte wie ein Europäer, dann haben wir innerhalb von ein paar Wochen, jedes zweite Regal im Supermarkt ist leer, weil das gar nicht funktioniert. Nur, was die nicht, oder vielmehr, was die eben wissen, die Eliten, in 4 Jahren sind wir durch die Essgewohnheiten im asiatischen Raum genauso mit der Bevölkerungswachstum so weit, dass es auch dann in 4 Jahren passiert. Und ich kenne jemanden aus der Lebensmittelbranche, der sagt, früher haben wir 3,5 Wochen Puffer gehabt, jetzt sind es 3,5 Stunden. Also es wird nicht funktionieren.
Lass mal Rainer die Frage noch beantworten.
Ja gut, also ich möchte jetzt da bei der Lebensmittelverschwendung ansetzen. Also wir schmeißen ja so viele Lebensmittel weg, die überhaupt nicht gegessen werden. Also die Frage ist ja nicht, ich glaube jetzt nicht so, dass wir zu viele Menschen auf dem Planeten sind.
Ja, es wird anders verteilt. Also wir haben ein Fischereigesetz, was glaube ich für 12 Milliarden Menschen Fische aus dem Meer holt und 2 Milliarden haben bloß Zugang. Der Rest wird wieder zurück und verreckt. Das sind 90%, glaube ich, von dem Beifang, was wieder kaputt ist, was man mehr zurückschmeißt. Also es hat nichts damit zu tun, dass die Erde das nicht verträgt, sondern unser System.
Ja, so ein großer Verschwörer oder so ein großer Skeptiker wie du bin ich jetzt nicht. Also ich sehe das schon ein bisschen differenzierter dann noch. Also natürlich, also oder andersrum, diese Weltkriege, die du jetzt da aufgezählt hast, die in der Wirtschaftskrise vorausging, das ist natürlich wahrscheinlich eins in dem System drinnen. Also wenn wir uns anschauen, wie sich das entwickelt hat, also letztendlich, wenn alles kaputt ist, also wenn durch einen Krieg viel zerstört wurde, dann habe ich halt auch wieder Potenzial für Wachstum.
Ganz klar.
Also von dem her, diese Theorie kann man durchaus so denken.
Wir sind ja gerade bei der Verschwörungstheorie. Ja?
Und da muss ich mir halt auch natürlich schon die Frage stellen, wenn wir eben dieses Szenario kennen, welche Möglichkeiten haben wir denn, dass wir eben hier die Leute erreichen, dass man was anderes machen kann? Mhm. Also wir kriegen mal einen gesamtgesellschaftlichen Wandel hier, damit solche Dinge dann eben nicht ein drittes Mal passieren.
Dann müssen wir aber Gas geben.
Das Wort Verschwörungstheoretiker ist ja eigentlich erst salonfähig geworden durch auf Betreiben der CIA 1961, das Kennedy-Attentat. Es ging darum, ja, einen Riegel vorzuschieben, dass die Leute doch bitte keine Verschwörungstheorien darüber anstellen sollen, ob denn nun die CIA irgendwie mit im Boot war oder nicht. Und vor allem sollte verhindert werden, dass die offizielle Erklärung, die offizielle staatliche Erklärung über das Attentat in Zweifel gezogen wird. Das ist verbrieft, das ist historisch belegt. Also, und seitdem hat das der Begriff Verschwörungstheoretiker immer häufiger Konjunktur, ne? Gerade auch heutzutage wieder.
Ihr werdet schon inflationär verwendet. Also alles, was inzwischen, man, also inzwischen selbst Journalisten greifen dieses Wort so häufig auf. Also ich frage mich doch, was für ein Berufsethos hat ein Journalist, der sich so einfach macht und einfach sagt, Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheorie. Also normalerweise geht es doch dann für mich als Journalist erstmal richtig los. Also so würde ich verstehen. Wenn ich jetzt Journalist bei einer Zeitung wäre oder bei einer Fernseh- oder Medienanstalt und es kommt dieser Begriff auf den Tisch, dann würde ich doch mal dieses Ding auseinandernehmen. Aber das ist mir alles zu pauschal. Also wir sind richtige Pauschalisten geworden oder es sind so viele Pauschalisten unterwegs, die, wie du vorher gesagt hast, einfach dann im Medien-Google nachschauen, was ist denn schon über ihn geschrieben worden, und das übernehme ich jetzt gleich mal, dann habe ich mir schon mal wieder Arbeit gespart. Also dieser Gedanke, dass sich alles schnell rechnen muss und das halt wenig kosten darf, auch die Recherche darf nichts kosten, weil letztendlich wir den Bericht ja vielleicht gar nicht so vermarkten können. Also wir haben ja einen an das Wirtschaftssystem angepassten Journalismus, der eben nur schaut, wir bringen mit möglichst wenig Aufwand eine reißerische Überschrift her, und das Wort Verschwörungstheoretiker, das zieht anscheinend. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Daniele Ganser so ein Problem mit dem Begriff Verschwörungstheoretiker hat, weil seine Bücher verkaufen sich blendend, seine Vorträge sind gut besucht. Also von dem her kann man schon wieder die Verschwörungstheorie aufstellen, ist er nicht ganz zufrieden, dass er Verschwörungstheoretiker ist.
Das ist ja, jeder gute Journalist sollte verschwörungstheoretisch denken können. Jeder kriminaltechnische Ermittler ist ein Verschwörungstheoretiker, jeder Anwalt letztlich. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, den Begriff. Er ist ja auch nicht völlig falsch. Ja.
Er meint also, aber...
Er ist negativ behaftet oder falsch behaftet.
So wie er verwendet wird, meint aber dieser Begriff, so wie er hier heutzutage verwendet wird, ist er ein Synonym für das Wort Oppositioneller oder Systemkritiker oder Staatsprotestler oder wie auch immer. Ja. Aber zu dem, was du gesagt hast, kann ich auch aus dem journalistischen Alltag noch berichten. Das war also schon kurz nach Beginn der 2000er Jahre war es ja schon so bei den Zeitungen, dass immer weniger Geld da war für die eigentliche Recherche. Und man hat immer mehr in Redaktionen eingespart. Die Auflagen befanden sich im Sinkflug mit dem Größerwerden des Internets, und immer mehr Leute waren im Internet. Es haben immer weniger Leute dann Zeitungen gekauft. Das hatte dann die Folge, dass eben immer mehr Redakteure gehen mussten. Und die ganze Arbeit, die vorher, sagen wir mal, eine Großraumredaktion von 20 Redakteuren gemacht hat, die machen heute 5 oder 6. Ja? Und das ist eben, hat dann eben zur Folge, dass du eben nicht mehr eine große Geschichte auf dem Plan stehen hast, sondern als Zeitungsmensch, sondern du hast dann eben 3, 4, 5 Geschichten, und die musst du halt runterschreiben. Man sagt auch in den Redaktionen dazu, einfach runterschreiben. Hauptsache, wir haben da hier 50 Zeilen oder 250 zusammen. Da kannst du heutzutage nicht mehr sagen als Zeitungsmensch, Chef, ich muss heute Vormittag mal in die Uni-Bibliothek, ich muss hier mal recherchieren zum Thema XY, kannst du heute nicht mehr bringen. Ja? Alles, also der größte, es gibt nur noch drei große Quellen, hauptsächliche Quellen, aus denen der Mainstream-Journalist seine Informationen bezieht. Das erste ist Google, das zweite ist das eigene Zeitungsarchiv und das dritte sind die Nachrichtenagenturen. Was die Nachrichtenagenturen betrifft, wissen wir, dass auch die historisch und traditionell schon von Geheimdiensten unterwandert sind, weil Nachrichtenagenturen sind Multiplikatoren. Das, was die schreiben, wird von Zehntausenden anderen Medien abgeschrieben, die wiederum ihrerseits Multiplikatoren sind. Das ist einfach nur logisch auch, dass da die Geheimdienste sitzen. Ne? So, wenn jetzt also der Redakteur gar nicht mehr die Zeit hat, um rauszugehen, um mit dem Volk, also mit dem Leser überhaupt zu sprechen, ja, die Fernsehjournalisten haben ja sowieso viel weniger Zeit, allein deswegen, weil die Art, wie sie produzieren, schon sehr zeitaufwendig ist und also viel zeitaufwendiger als der Zeitungsredakteur, dann ist es ja nicht verwunderlich, dass dann am Ende der Zuschauer oder der Leser gar nicht mehr wissen will, was der eigentlich so über einen schreibt oder was sowieso nicht mehr vorkommt in den Medien, dann hat man keine Interesse mehr dran, ne? So überhaupt zu verfolgen, was da so ist. Ja, keine Verschwörungstheorie. Reine Praxis. Jetzt will ich euch nicht sprachlos gemacht haben.
Ja gut, also was also hier ist ja letztendlich schon fast die Zentrale der Verschwörungstheoretiker. Wie geht's denn euch damit in der Außenwahrnehmung? Wie geht's nun wieso damit, dass hier immer der Treffpunkt der Verschwörungstheoretiker ist? Also es war schon in Daniele Ganser da, in Erich Hambach, x andere Leute, die hier waren und aus dem sogenannten umstritten sind, um es mal so zu sagen.
Ich kann's für mich nur vergleichen mit wie war es vorher, wie ist es jetzt. Vorher saß ich viele Jahre beim MDR, beim Mitteldeutschen Rundfunk, am Schnittplatz und habe Tagesthemenbeiträge geschnitten oder sogenanntes Familientagesprogramm, also irgendwelche von der Straßenbahn überfahrenen Großmütter in Dresden, was dann halt 16:15 Uhr die Nation begeistern soll bei Brisant. Das habe ich viel zu viele Jahre gemacht und hatte damals einfach, wo YouTube kam, durch auch viele glückliche Umstände die Chance genutzt und jetzt ist halt irgendwie das draus geworden. Und wenn ich es halt mit damals vergleiche, muss ich schon sagen, also ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als jetzt mehrmals in der Woche mit Menschen wie euch hier zu sitzen und über Gott und die Welt zu philosophieren, als erzwungenermaßen irgendwelche propagandistischen, niedergeschriebenen Fernsehbeiträge zusammenzuschneiden. Auch wenn ich sagen muss, hat mich das am Anfang sehr stolz gemacht, ja, dass ich bei der Produktion von Beiträgen beteiligt war, was dann Millionen abends in der Tagesschau gesehen haben. Ja. Aber kaufen konnte ich mir davon auch nichts. Ja. Und es hat auch niemanden interessiert, jetzt großartig, irgendwie habe ich nach einer Weile festgestellt. Also das hat mir überhaupt nichts gebracht und rein vom Menschlichen her, seit ich die Arbeit mit Nuoviso mache, sind mir erstmals im Leben wirklich unzählige Menschen begegnet, mit denen man auf dem man, wie man so schön sagt, auf Handschlagbasis arbeiten kann. Das kann man mit so Typen öffentlich oder mit Mainstreamern nicht. Die verarschen dich und so weiter. Das habe ich auch so oft festgestellt bei der Arbeit mit Nuoviso. Wenn das Leute waren, die so dachten wie wir, ja, die haben sich auch nie versucht, über den Tisch zu ziehen. Wenn das sogenannte Skeptiker waren, ja, aber eigentlich sind wir ja die Skeptiker, aber kurioserweise werden immer die Leute, die uns kritisieren, als Skeptiker bezeichnet. Also da ist auch irgendwas auf den Kopf gestellt. Mit solchen Leuten ist es Zusammenarbeiten einfach wesentlich unangenehmer. Und also, um deine Frage zu beantworten, um jetzt mal den Vergleich zu ziehen, es ist heute wirklich wesentlich angenehmer. Und die Außenwahrnehmung, ja gut, ich habe irgendwann, also das Fell wird dicker, ja, und man hat natürlich, je weniger man zu verlieren hat, desto mehr kann einem das auch irgendwo egal sein, jetzt was da recht irgendwo geschrieben wird. Ja. Natürlich, den Job bei der ARD habe ich nicht mehr. Ja. Und hätte ich den heute noch, dann würde ich damit natürlich auch ganz anders umgehen. Ja? Da würde ich dreimal drüber nachdenken, was ich publiziere. Aber da ich diese Abhängigkeit nicht habe, bin ich da halt frei im Denken. Und auch das sollte eigentlich mal jedem klar sein, dass dieser Vorteil, den die alternativen Medienmacher haben, nämlich die Unabhängigkeit und dieses Nicht-Gebunden-Sein an irgendeine politische Korrektness oder sonst irgendwas, sondern die Fakten so präsentieren kann, wie sie eben sind. Ja? Ob mit oder ohne Interpretation, das ist dann egal, da braucht man noch eine gewisse Form von Medienkompetenz, um das dann eben differenzieren zu können. Aber alleine das sollte für viele Menschen einfach mal so rein logisch sein, dass wir hier gar kein Interesse daran haben, Propaganda zu machen. Warum denn? Ja? Oh. Wir werden natürlich nicht vom Kreml bezahlt und deswegen, warum sollte ich Kreml-Putin-Werbung machen? Mich stört einfach nur die Art und Weise, wie in den deutschen Medien über Russland berichtet wird und da will ich was dagegen setzen. Und das wird dann natürlich verwechselt mit Putin-Trollerei. Ja? Dabei wollen wir einfach nur ein Gegengewicht sein. Ja? Wir sind nicht dann das andere Extrem.
Das ist eine Freiheit, die er gerade beschrieben hat, dass wir halt machen können, was wir wollen. Die lässt sich mit keinem Geld der Welt bezahlen. Auch für einen Journalist ist es extrem wichtig, dass er das, was er für Wahrheit erkannt hat, auch tatsächlich verbreiten darf. Ja? Wenn viele Kollegen bei den Mainstream-Medien, die sind halt ich sträube mich dagegen zu sagen, da gibt es jemanden, der da im Hintergrund die Strippen zieht und Systempresse und der sagt dann, nee, du musst das jetzt so berichten und so. Aber es gibt natürlich gewisse Redaktionsrichtlinien. Ich hatte zum Beispiel mal einen Chefredakteur bei einer Zeitung, der hat gesagt, als ich ihm angeboten habe, eine Geschichte, in der es im weitesten Sinne um Blutspenden geht, hat er gesagt, nee, das findet bei uns nicht statt. Ich sage, wieso das? Ja, die verkaufen ihre Blutspenden, die machen damit Geld, anstatt irgendwie den Leuten zu helfen. Das haben wir schon ewig berichtet und deswegen findet das hier nicht statt. So, das ist ein Beispiel mal. Ne? Anderes Beispiel war die Bild-Zeitung, Paragraph 1 meines Arbeitsvertrags, die Haltung des Verlages. Freundschaft zu den Vereinigten Staaten von Amerika, zu Israel, Förderung der transatlantischen Freundschaft und so weiter und so fort. Alles, was man heute von Julian Reichelt sehen kann, und wenn es auch noch so doof ist, er ist sich nicht so schade, solange es irgendwie Amerika-freundlich und freundlich verzerrend ist, muss das unbedingt seinen Mund verlassen. Und da, das sind so Zwänge, denen den Journalisten ausgesetzt sind, die sich genau überlegen, will ich jetzt dagegen verstoßen?
Deswegen hat Trump ja auch so viel Trubel verursacht, weil nämlich das, was du gerade beschrieben hast, ist natürlich mit Trump nicht mehr vereinbar. Ja? Dieses stets pure Amerika-freundliche, ich nenne es mal in den Arsch gekrieche, seitens des Springer Verlags. Wie hast du das eigentlich erlebt mit Trump? Hat sich ja schon was geändert. Ist jetzt die Kritik am amerikanischen Präsident nun eigentlich derzeit anti-amerikanisch oder nicht? Ich bin da gerade total verwirrt. Darf man auf einmal den amerikanischen Präsidenten kritisieren? Weil bis vor einem Jahr war das ja ein absolutes Tabu.
Ja, weil das war ja ähnlich wie bei 1929 mit Herbert Hoover. Da gibt es ja wieder eine Verschwörungstheorie, dass die alle miteinander verwandt sind. Habe ich auch mal auf YouTube gesehen. Also richtig cool. Alle fünf Präsidenten sind verwandt, bis auf Trump und Herbert Hoover. Und bei denen ist immer das System zusammengekracht. Also das ist eine richtig geile Verschwörungstheorie. Auf jeden Fall ist es natürlich ganz klar, dieses Trump-Bashing lenkt schön ab. Ganz eine tolle Sache. Und da kann man sich so richtig ausleben, weil das war ja früher, wie du schon gesagt hast, ein komplettes Tabu. Jetzt ist das, also das, ich sag jetzt mal, das amerikanische Volk, ich meine, das kann sowieso nichts dafür, was da passiert. Genauso wie, ob das die ganzen Firmen sind ja außen vor. Und jetzt haben die einen, wo das ganze amerikanische Problem auf eine Person abgestellt wird. Und die Amerikaner haben wirklich ein Problem, ein massives wirtschaftliches Problem. Denen geht es gar nicht gut, die kriegen die Sozialleistungen nicht in den Griff, die Krankenversorgung nicht in den Griff, die kriegen die Produktionsstätten nicht in den Griff.
Weil Infrastruktur
die
ist marode.
Die Infrastruktur, also die haben ja richtige Probleme. Und das ist natürlich eine feine Sache, wenn ich jetzt so einen Trump habe und auf den wird so richtig eingehämmert.
Feind. Ich meine, ein Idiot ist er ja, der Trump, ne? Aber er macht im Prinzip nichts anderes als alle anderen Präsidenten vor ihm, ja. Eben mit dem Unterschied halt,
dass er die... Aber vielleicht ist es genau sein Job, den Idioten zu spielen, weil ja. Wenn man jetzt hier vom Systemcrash und so weiter und auch von langer Hand geplant womöglich, ja, und nicht sozusagen als Notbremse, sondern im Prinzip schon angelegt, dann ist doch Trump perfekt. Also so wie es ja eigentlich schon seit der gewählt wurde, ja, sage, dass der im Prinzip der nützliche Idiot ist.
Für wen?
Für vor allem die Demokraten, die nachdem das System zusammengebrochen ist, dann sofort wieder, und zwar unter Jubel, ja, ins Amt kommen, damit der endlich weg ist, sozusagen. Ja, also damit tut er eigentlich denen den größten Gefallen. Weil stell dir mal vor, Hillary wäre diejenige, unter der das System zusammenbricht. Ja, was macht denn das Establishment dann? Weil dann kommt wieder die Heugabel-Fraktion, ja, die dann...
Morgen und Fackeln.
Genau, und die dann sagen, ihr hier, die Obrigkeit ist schuld. Ja. Deswegen braucht man jemanden wie Trump, der sozusagen für die komplette Obrigkeit, für das Establishment dann den Kopf hinhält. Und dann ist der weg. Ja, und dann kann ja, am besten das Establishment wieder ans Ruder kommen, weil unter denen lief das ja alles gut.
Genau, und die Wähler haben ein schlechtes Gewissen, weil sie mal was anderes gewählt haben als wie das Establishment. Ist doch ideal. Deswegen
das ja, dabei ist
und
ja
der Trump ist das
Establishment.
Ja, ja.
Dabei ist er ja das Establishment schlechthin. Er sagt ja. Nur, er sei es nicht. Ja.
Nein, es ist.
Aber im Ernst.
Ehrlich, wie sich die Geschichte mal wiederholt.
Aktuell habe ich ja wirklich das Gefühl, Nordkorea könnte echt heiß werden. Könnte wirklich einen nuklearen Winter geben dort, demnächst.
Ich glaube, die brauchen Nordkorea, weil man braucht ja irgendwo so ein Feindbild, wo man irgendwo was, ich sag jetzt mal, initiieren kann.
Dann haben sie ja die Russen noch.
Ja, aber es ist so, Amerika hat 700 Militärbasen, glaube ich, weltweit. Russland hat, glaube ich, 4 irgendwie. Und mit Korea ist halt wieder mal ein Bausteinchen, um irgendwo einen Krieg anzufangen, weil... Jetzt war schon der arabische Frühling da mit Libyen, Tunesien, Ägypten. Jetzt war Syrien da, ganz kurz Jemen mal aufgeblitzt und Afghanistan. Irgendwo die Weltkugel ist einfach irgendwann mal zu klein. Also jetzt muss mal was richtig passieren. Und jetzt muss man halt, ich sage jetzt mal, in Richtung Nordkorea gehen. Weil
was ja in Wahrheit in Richtung China ist.
Ja, natürlich. Das nächste ist einfach, das funktioniert einfach nicht. Russland hat überhaupt keine Lust auf Krieg. Warum? Der wird kaum seine eigenen Kunden angreifen, weil er verkauft in die ganze Welt sein Öl und Gas. Und ich würde auch nicht meinen Kunden angreifen. Also wir haben 4000 Kunden, also ich würde auch nicht gerade sagen, du, jetzt hat, mit dir habe ich aber jetzt ein Problem. Also ist doch Quatsch. Also der muss ja was verkaufen. Also der wird einen Teufel tun, um einen Krieg anzufangen. Ich meine, man sieht ja, wie extrem... ja, wie soll man denn sagen, wie der sich zurücknimmt. Es gibt ja Provokationen, damals eben, wo der Flieger abgeschossen worden ist in der Türkei, wo man gesagt hat, boah, aber jetzt hat so ungefähr, jetzt hat Schnauze voll und jetzt gibt es richtig Ärger. Also es sind so viele Provokationen da, wo sich der Putin zurücknimmt oder Russland. Es ist ja nicht Putin alleine, der was alles macht. Und jetzt braucht man halt neue Wege und da ist wahrscheinlich Nordkorea ideal. Weil der ist halt nicht, ich sag jetzt mal, festnagelbar auf irgendeine Stimmung.
Putin hält sich zurück. Zum Thema Verschwörungstheorien macht er das ja schon seit Anbeginn seines Amtes, weil er unmittelbar, also wenige Tage nach Amtsantritt, ich glaube im August 2000, ja die Kursk versunken ist. Mhm. Da sind wir zum Beispiel genau. Schon bei einer Verschwörungstheorie, die ja besagt, dass die Kursk jetzt nicht deswegen gesunken ist, weil bei einem Test diesen sogenannten Schwall-Torpedo, diesen Überschall-Unterwasser-Torpedo zu testen, da irgendwas schiefgegangen ist und da das Ding halt im U-Boot explodiert ist, sondern dass die USS Toledo, die das in Form einer militärischen Spionageaktion natürlich beobachten wollte, die waren nämlich nicht eingeladen, die Chinesen waren schon eingeladen zu diesem Test, und dass es da wohl irgendwie dazu gekommen ist, dass als die Kursk den Torpedoschacht öffnete, die USS Toledo wo blöderweise wirklich genau im Weg stand und die sozusagen aus Panik selber einen Torpedo abgefeuert haben, der dann die Kursk zum Sinken gebracht hat. Und genau das belegen ja auch die Bilder des Wracks. Ja, also da ist nichts von innen nach außen explodiert, sondern von außen nach innen. Das sieht man ganz eindeutig. Genau dieses Frackteil hat man den Ermittlungsbehörden aber vorenthalten, jahrelang, bis die Ermittlungen abgeschlossen waren. Das sind die Fakten. Da gibt es noch viel mehr zu sagen. Gibt es auf YouTube sehr interessante Sachen. Putin hat das damals, er hätte ja sagen können, also wir haben ja eindeutige Beweise, dass die Amerikaner unser Vorzeige-U-Boot abgeschossen haben. Ja, was wäre denn dann los gewesen? Hat er nicht gemacht. Obwohl die Beweise eigentlich sehr erdrückend sind. Und da muss man dann selber zum Verschwörungstheoretiker oder sich das halt gefallen lassen. Man ist Verschwörungstheoretiker, weil oder Putin ist ein Lügner. Ja? Also kann man sich dann aussuchen.
So viel, jetzt fiel mir gerade ein. Eine Sache gibt es da, da glaube ich nicht, dass er lügt, auf keinen Fall. Wenn er gefragt wird, hast du die Wahlen in Russland beeinflusst und er sagt nein, dann glaube ich dem das. Weil erstmal, es geht ja durch die Medien ständig, die Amerikaner halten den Russen vor, die Wahlen beeinflusst zu haben. So wird nicht begründet, warum, wieso, weshalb, sondern es wird immer nur wiederholt, die USA beschuldigen Russland und so. Die Beweise, die man dafür haben will, sind gar keine, das sind alles Indizien. Und das sind dann solche Indizien wie, dass zum Beispiel, also es soll ja da eine Hackerorganisation APT28 da zugeschlagen haben und dort, so sagt man ja, in das Lager der Demokratischen Partei, Wahlkampflager eingebrochen sein, elektronisch, um dann dort die Daten zu stehlen, die dann WikiLeaks veröffentlicht hat, mit dem Resultat, dass Hillary Clinton nicht gewählt wurde. So. Jetzt ist vor kurzem erst ein forensisches Gutachten erstellt worden von wirklich seriösen amerikanischen Experten, allesamt ehemalige Mitglieder von staatlichen, sagen wir mal, Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten, darunter ein NSA-Mitarbeiter. Die haben jetzt also diese Geschichte, die offiziell kolportiert wird seitens der Demokraten, mal unter die Lupe genommen und haben festgestellt, dass erstens die Daten gar nicht runtergeladen wurden übers Internet, sondern die wurden innerhalb von 87 Sekunden auf einen lokalen Datenträger kopiert. Das wäre nicht möglich gewesen bei dem Umfang dieser Daten über das Internet. Dafür wäre das Internet viel zu langsam. Es kann also nur einer gewesen sein, der vor Ort einen USB-Stick dran gesteckt hat. So. Wir wissen ja sogar schon, hat ja auch WikiLeaks gesagt, dass es ein Mitarbeiter der Demokratischen Partei selbst, der Clinton Foundation gewesen ist, der de facto diese Daten an sich genommen hat, weil er unzufrieden war mit der Verlogenheit von Frau Clinton und weil er ja einfach eins reinwirken wollte dafür. Das heißt, de facto war der sogenannte Hack kein Hack, ne, von Hackern, sondern es war ein Leak. Es hat immer die Daten geklaut und geleakt an WikiLeaks. Deswegen Leak. So.
Bitte? Ja, bitte, so.
Diese Daten hat man dann, sagt das forensische Gutachten, weiter hergenommen und hat die dann ergänzt, und zwar sogenannte Dummbeweise, die dann auf Russland hindeuten sollten, zum Beispiel eben die Information, die angebliche Information, dass die Hacker, die das also geklaut hätten, zu Arbeitszeiten tätig gewesen seien, die also exakt den Moskauer Büro Zeiten entsprechend. Das heißt, da stand irgendwo ein Hinweis hier, Uhrzeit so und so, und dann haben die in ihre Liste geguckt, ja, wir arbeiten um die Zeit. Ah ja, das ist ja, in Moskau wird um die Zeit gearbeitet, ja, also muss das irgendwie, ne? Und außerdem gab es da noch irgendwelche kyrillischen Buchstaben und irgendwelche russischen Namen tauchten dann da auf in irgendeinem Quellcode, ja. Also es war wirklich, Wenn ich jetzt beim russischen Geheimdienst wäre, FSB, ich wäre ehrlich gesagt beleidigt, dass mir jemand zutraut, so doof zu sein, solche Spuren zu hinterlassen, wenn ich die mächtigste Nation der Welt angreifen will mit einer Wahlkampfmanipulation. Ja. Die USA, die ja übrigens ihrerseits schon weit über 80 Wahlen weltweit selbst beeinflusst haben. Und da sind ja die militärischen Putsche nicht mal mit eingerechnet. Ne?
Ja, wollte ich eigentlich genau das sagen. Gerade die USA müssen sich darüber aufregen. Und mal abgesehen davon ist doch, wenn Trump so eine Information nutzt im Wahlkampf, macht er jetzt auch nichts anderes als alle anderen sonst. Ja, jeder versucht, möglichst viel Schmutzwäsche über seine politischen Gegner zu waschen im Wahlkampf. Von daher...
Ja. Also ist ja die Merkel. Die Merkel macht sowas
nicht. Die sagt gar nichts. Ja, das kommt ja dann hoffentlich noch. Ne? Das werden wir ja noch erleben, dass er dann
irgendwie. Der Film sagt relativ viel, ja.
Aber ja gut, das ist ja dein Film wieder. Das ist dann ja.
Also jedenfalls, um das auf den Punkt zu bringen, hat ja die verbreiten die US-Demokraten die Theorie, dass die Russen sich verschworen hätten mit Hackern, um da Daten zu klauen, dann die dann irgendwie sich wiederum zu verschwören mit WikiLeaks, damit die das dann veröffentlichen, mit dem Ergebnis, dass Hillary Clinton nicht gewinnt. Was ist das? Das ist ein klassischer Fall von Verschwörungstheorie, oder?
Perfekt.
Ist doch eigentlich, müsste eigentlich verboten gehören, oder? Also, dass die das dann sagen dürfen überhaupt so. Dass dann keiner von uns sagt, von unseren Medien, hör mal zu hier, lieber Demokraten, ist ja schon Verschwörungstheorie jetzt, ne? So, macht keiner irgendwie, ne?
Ja, über Donald Trump wird ja alles Mögliche unbewiesen behauptet. Das stimmt, das ist auch eine ganze Menge Verschwörungstheorie, aber Donald Trump sagt ja selber Fake News dazu und ersetzt ja quasi das Schlagwort Verschwörungstheorie.
Ja, der ist sowieso in allem schuld, wahrscheinlich sogar, wenn das Wetter schlecht ist.
Nee, das war Putin.
Ah, das war Putin, genau, mit dem Wetter schlecht.
Jetzt haben wir zwei, auf die wir schimpfen
können. Ja, genau. Ja, aber das ist doch ideal. Die Leute sind wieder abgelenkt, die brauchen den Mist nicht anschauen. Wir haben jetzt zwei Feindbilder, weil es hat sich ja schon zwei Gruppen mehr oder weniger rauskristallisiert. Einfach die Putin-Gegner. Und dann haben manche gesagt, ja, so schlecht ist es mit Putin gar nicht. Und jetzt haben wir Trump als Gegenpol. Und jetzt kann man auf Trump schimpfen und auf Putin. Ist doch genial. Also die Eliten haben ja das wirklich so intelligent eingefädelt. Ist doch ideal. Also, dass man beide Seiten, die Russland-Gegner und die amerikanischen Gegner, die haben jetzt richtig ihr, wie der Volker Pispers immer sagt, man steht in der Früh auf und man hat so ungefähr sein Feindbild, dann ist der Tag gerettet. Und somit hat man wahrscheinlich 80-90% der Bevölkerung einfach zufriedengestellt. Tolle Sache.
Glaubt einer an diese Verschwörungstheorie, dass die Amerikaner gar nicht auf dem Mond gelandet sind? Ich habe einen Film gesehen. Eine Mockumentary.
Operation Avalanche.
Ich glaube, ja. War keine Mockumentary, sondern ein Spielfilm.
War eine Mockumentary.
Wo es darum ging, dann hätte sich herausgestellt, im Laufe der Vorbereitungsarbeiten zu diesem Mondflug, dass die NASA zwar technisch in der Lage gewesen sei, eine Kapsel dahin zu bringen zum Mond, aber dann die Landung und den Wiederaufstieg von der Mondoberfläche nicht in der Lage gewesen sei, durchzuführen, weil dafür einfach zu wenig Treibstoff da war oder so ähnlich. Ja. Sodass man also den Teil, den dann weltweit alle im Fernsehen gesehen haben, sodass man den eben vorher im Fernsehstudio produziert habe und dann sind sie halt wieder zurückgeflogen. Also ich fand es total witzig, das mal so zu sehen. Dachte ich auch noch, hey cool, Verschwörungstheorie bei Netflix. Also
ja, aber man muss schon ein bisschen dazu sagen, also ein Bekannter von mir ist so ein, ich sage immer zu dem, so ein Ferngucker. Das ist so ein Verein, die haben sich so ein riesen Teleskop gekauft und schauen da alle möglichen Galaxien und so Sachen an. Die sind da also recht bewandert. Und mit dem habe ich auch mal drüber gesprochen. Und da gibt es ja, glaube ich, den Unternehmen Capricorn, glaube ich, gibt es auch schon so einen Film aus
dem. O.J. Simpson.
Ja, genau. Und man muss mal feststellen, die waren ja nicht nur einmal da oben. Die haben ja viele Apollo-Missionen gehabt.
Ja, sechsmal waren sie oben offiziell.
Genau. Und ob die erste jetzt wirklich stattgefunden hat, Da gibt es schon wirklich erschlagende Beweise, dass das vielleicht nicht so war. Aber irgendwann waren sie vielleicht mal oben. Warum? Weil die heute mit dem Teleskop darauf schauen können, und da gibt es halt mal keinen Sturm, und die sehen einfach diese Landespuren und auch diese Fußabdrücke. Und das kann man heute mit dem Teleskop anschauen. Das heißt, also irgendwann waren sie mal oben.
So eins von den sechs Mal. Hat das der Verein selber gesehen? Weil ich ja. kenne die Bilder, es gibt solche Bilder im Internet. Mhm. Aber wenn man die zeigt, dann wird halt immer gleich gesagt, ja, Photoshop.
Und Verschwörungstheorie,
so. Hast ja, genau. Hast du das selber gesehen, beziehungsweise ja. hat der Verein das selber gesehen, ja, genau. die Spuren wahrscheinlich von dem Auto?
Also, das ist die offizielle Version. Und deswegen sage ich, das mag vielleicht beim ersten Mal Propaganda gewesen sein, dass sie ihr Gesicht nicht verlieren, weil damals war ja die Prämisse, in 10 Jahren sind wir auf dem Mond. 1969 war halt dann mal Schluss. Das war, glaube ich, im Juli irgendwie so. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, weil ich war da 2-3 Monate alt. Wo ich mir das angeschaut habe, haben wir gleich gedacht, das muss eine Verschwörungstheorie sein. Und auf jeden Fall, ich glaube, dass das auch wurscht ist. In dem Fall, also muss man wirklich sagen, es gibt ja wirklich Verschwörungstheorien, und da sind wir auch wieder bei dem Thema. Wir wissen jetzt hat vielleicht die Spitze des Eisberges. Ich mag nicht wissen, was da noch kommt, wo wir wirklich die ganze Zeit belogen werden, wo wir nicht mal im Ansatz drauf kommen, dass das auch schon eine Verschwörungstheorie ist.
Also ich muss jetzt mal einhaken. Ich versuche mir gerade mit meinem Sekundarstufe 2 physikalischen, halb gebildeten Wissen vorzustellen, was das für ein Teleskop sein muss, das in der Lage ist, hier von der Erde aus einen Fußabdruck auf dem Mond zu sehen. Wenn du jetzt gesagt hättest...
Es geht nicht um den Fußabdruck, es geht um die Spuren des Mondautos und es geht um die Stadtrampe. Die steht ja noch dort.
Also Stadtrampe und Mondmobil gehe ich mit. Kann man...
Ja, darum geht es. Den Fußabdruck sehen, hat sicherlich noch keine Hochauflösung fotografiert.
Gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann war das jetzt bloß wieder eine Verschwörungstheorie von mir.
Ja, aber ich meine, da oben bleibt halt alles so, wie es ist. Vielleicht. Ich meine, da gibt es ja die nächsten Theorien. Ich glaube, auf der Mondrückseite soll ja auch sich alle möglichen Aliens da aufhalten und sich ein Weißbier reinziehen, keine Ahnung.
Aber warum? Ja, also das ist auch so was Faszinierendes. Ich meine, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, aber es geht so in Richtung Intelligent Design. Warum zeigt uns der Mond wirklich permanent nur die eine Seite? Als ob er tatsächlich was zu verbergen hätte.
Das ist schon seltsam,
diese erdgebundene Rotation. Genau. Und dazu kommt eben noch, dass die Mondscheibe eben an unserem Himmel exakt so groß ist wie die Sonne. Also als ob das jemand konstruiert hätte. Das ist so dermaßen harmonisch,
perfekt,
dass es mir wirklich immer schwer fällt, mir vorzustellen, dass das sozusagen wirklich aufgrund chaotischer Prozesse passiert sein soll. Das sind Ordnungsprinzipien drin, die man ja ganz eindeutig erkennt. Also wer behauptet, ich nehme den Sack Skreppelsteine und kippe den hier in den Raum und dann
sind so viele Werte
lese ich dort da. Goethe. Ja, das ist ja unvorstellbar, ja. Aber das ist so der Aberglaube unserer offiziellen Weltsicht. Zumindest unserer westlichen Weltsicht.
Hier stehe ich nun, ich armer Tor, bin so klug als wie zuvor.
Ich habe dich unterbrochen, Mond.
Ja, also mit den ganzen Rückseitenverschwörungstheorien, da gibt es also, glaube ich, so einen Film, dass die Nazis sogar irgendwo auf der Rückseite so eine Station haben.
Iron Sky.
Iron Sky heißt
cooler
genau.
Film, ja, absolut. Ja.
Also Vogelwild, was cooler da. Film. Und ich glaube, man muss schon ein bisschen differenzieren. Es gibt schon Verschwörungstheorien. Also A sind sie für mich teilweise egal, als ob die Menschheit jetzt auf dem Mond war oder nicht. Ehrlich gesagt ist mir das wurscht. Und dann gibt es einfach Sachen, die was wir vielleicht nicht wissen, weil wir schon so, ich sage jetzt mal, gepolt sind auf bestimmte Sachen, die wo wir vielleicht nie erkennen. Und das, also wenn man sich eben damit befasst und dann merkt man, wie viele Wissenslücken man hat, weil die alternativen Medien können halt auch nicht alles aufdecken. Und das ist, finde ich, noch viel schlimmer.
Weil die können eigentlich gar nichts aufdecken, weil die in den seltensten Fällen investigativ arbeiten können, aufgrund finanzieller Mangel. Mhm. Aber die können sozusagen das, was da ist, im Mainstream auch vorhanden ist, anders bewerten und anders aufbereiten.
Genau. Ja, und jetzt gibt es ja, glaube ich, irgendwie so einen Mars-Film, oder? Dass wir schon längst auf dem Mars sind und dass da schon welche...
Ist der schon draußen?
Ich weiß nicht, ob er schon offiziell ist. Ich habe ihn jetzt mal angeschaut. Und es ist ja auch ganz lustig, wenn man dann sagt, diese ganzen Turbo-Establishment, die was richtig Geld haben, die fliegen da seit Jahren schon hoch und wir machen uns Gedanken, ob wir überhaupt schon mal auf dem Mond waren. Also es ist wirklich nur noch Fantasie und Märchenwelt, was da teilweise passiert. Am besten, dass ich noch das kurz war oder ist, das mit der flachen Erde. Das finde ich auch total cool. Ich bin von Dubai nach Hause geflogen mit einem A380, der geht über 13.000 Meter, gell? Also ich glaube 13.100 Meter ist so das Normale. Dann hat es so ein bisschen ein Problem gegeben, da weiß ich nicht, auf 14.000, 15.000 gestiegen, keine Ahnung. Und dann schaut man aus dem Fenster raus, dann war oben Weltall und unten war halt Erde. Und die Erde war halt komischerweise echt rund, ich habe sogar ein Foto auf meinem Handy, das Ding war rund, also irgendwie von flach konnte ich nichts sehen. Und zum Beispiel auch diese Theorie, dass die dann praktisch immer runterlenken müssen, so praktisch auf die Runde. Das ist natürlich auch Quatsch, weil die Erde ist rund, hat eine Atmosphäre und der stellt seinen Flieger ein, der was auf dem Luftpolster ist, und dann fliegt der natürlich so runter. Also er muss nicht immer so nach unten steuern. Also es gibt so einen Müll im Netz, das ist unglaublich.
Ja, wer das behauptet, der hat in Physik nicht aufgepasst.
Ja, genau.
Deine Meinung, Rainer?
Flache Erde. Nein, danke.
Das klingt nach einem T-Shirt.
Also es geht halt nicht.
Ja, das ist halt wirklich, das sind halt da Sachen, die da als Argumente angebracht werden, für einfach null physikalisches Verständnis.
Ja, das Problem ist nur, dass das immer alles in einen Topf geschmissen wird. Also das ist die Problematik, aber die wir dabei haben.
Ja,
also
die seriösen Themen werden damit kontaminiert, ja.
Genau das ist es. Ja. Die bringen doch, die ich sag jetzt mal, die was Interesse dran haben, bringen doch eben Verschwörungstheorien raus, wo man dann sagt, das ist totaler Quatsch, um die anderen Verschwörungstheorien in den gleichen Haufen, wie du sagst, einfach reinzuschmeißen. Und dann ist, man weiß ja, wenn du...
Desinformation ist das.
Genau, 90%, wenn du die Wahrheit sagst und einmal hast dich verrannt, weil du irgendwie was falsch verknüpft hast, dann heißt alles andere war auch ein Schmarrn. Und das ist halt so. Und das Schlimme ist eben auch bei den alternativen Medien, vor allem im Gesundheitsbereich. Ich bin gerade dabei, so ein Vitalzentrum zu gründen. Im Gesundheitsbereich der alternativen Medien machen wirklich einen Riesenbockmist. Da sind Sachen dabei mit L-Carnitin, was super Fettburner und sonst was hochschädlich ist für bestimmte Leute, weil die Vegetarier und Veganer, die tun sich da ein bisschen leichter. Aber der, was so richtig mal seinen Steak futtert, macht das jetzt nicht so viel Sinn. Also gerade im Gesundheitsbereich muss man wirklich sagen, ist das den gleichen Mist, was die Schulmedizin baut, ist auch der gleiche Mist im Gesundheitsbereich. Und ich bin da froh, hier in Leipzig gibt es eben auch so ein Vitalzentrum, die was da sehr, sehr weit sind. Also ich bin der Meinung, die sind die weitesten überhaupt. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn ich das jetzt ummünze, vom Gesundheitsbereich auch in den politischen Bereich, da muss ich genauso sagen, das ist 90% wiederum Fake News. Und dann wird es schwierig. Der Vorteil ist im politischen Bereich, es gibt einfach Fakten. Alles andere ist einfach nicht messbar, weil einfach die Quantenheilung, was weiß ich, in einem Bereich ist, wo wir uns überhaupt nicht auskennen. Und im politischen Bereich ist halt messbar. Man kann halt sagen, hat er das gemacht oder hat er das nicht gemacht. Und da ist halt das schon sehr schwierig, weil die, ich sage jetzt mal so wie ich, so viele Stationen gemacht habe, wenn ich jetzt so mit meinem Freundeskreis spreche, die was ähnlich was durchgemacht haben, die haben auch diese Stationen durchgemacht. Von den UFOs, von Gesundheitswesen, von Religion bis zu Fake News im politischen Bereich. Und wenn man dann das Gesamtbild nimmt, dann wird es echt schwierig. Da muss man sich wirklich richtig gut damit befassen, um überhaupt die Spreu vom Weizen zu trennen. Das ist nicht so einfach. Und deswegen glaube ich, wie ich schon vorher gesagt habe, die Menschen haben zu wenig Zeit, um sich damit zu beschäftigen, und dann lassen die es lieber. Und dieses Vertrauen aufzubauen, auch wie so ein Sender wie Nuviso TV, dass man dieses Vertrauen aufbaut, dass die Menschen das dann wirklich anschauen und auch so differenzieren können, es ist niemandes unfehlbar. Und dann gibt es halt mal eine Sendung, sage ich jetzt mal, die was halt kurz vorbeigeschrammt ist, da wo halt nur 90% die Wahrheit ist. Und 10% ist halt mal auf Irrtum und von Grund, wir sind immer noch Menschen, von Fehlinformationen einfach so gelaufen. Und das ist das Wichtige, dass die Menschen anfangen, diese Sendungen zu schauen und trotzdem noch differenzieren können.
Richtig, genau. Es ist ja auch so, wir gehen natürlich den Spagat. Erstens mal wissen wir natürlich vorher nicht, was unsere Gäste hier sagen. Man könnte das natürlich redaktionell bearbeiten oder zensieren,
ja, oder kürzen. Aber das wollen wir ja insofern jetzt auch nicht, weil uns das, sage ich mal, genauso zum Negativen angedichtet werden würde. Ja, dann sind wir halt diejenigen, die zensieren. Und wenn jetzt nicht jemand, sage ich mal, völligen Bullshit erzählt, beziehungsweise das jetzt, sage ich mal, auf einer hypothetischen, nicht nachprüfbaren Ebene eben teilweise manchmal auch ist, dann zeigen wir das natürlich in der Hoffnung oder in der Forderung auch, dass der Zuschauer eben in der Lage ist, das zu differenzieren, also eine gewisse Medienkompetenz hat. Aber wir sagen dazu, wer Nuviso guckt, hat die. Ja, sonst würde er das nicht tun.
Dass man überhaupt drauf kommt, genau, dass die gibt. Das stimmt.
Ja, wir versuchen halt einfach, man kann uns abnehmen, dass wir zumindest, wir wollen wissen, wir wollen der Wahrheit uns nähern. Wir versuchen es zumindest, ja. Mhm. Wir setzen den Zuschauern nichts vor und sagen, so, das ist jetzt die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und das hast du zu glauben und alles andere hast du nicht zu glauben. Das ist ja das, was der Mainstream macht, ja. Mhm. Sondern wir können halt im Prinzip, wenn ein Wissenschaftler sagt, ich weiß es nicht, dann ist das eine wissenschaftliche Antwort, ja. Und die maßen wir uns hier bei Nuviso auch an, wenn wir etwas nicht wissen, zu sagen, wir wissen es nicht. Kann sein. Aber wir können ja trotzdem mal drüber reden, mal drüber nachdenken. Genau. Ja? Unsere Mitmenschen anstiften, auch darüber nachzudenken und mit ihren Mitmenschen wiederum darüber zu sprechen. Ja? Und das ist irgendwie das, was die Medien heutzutage auch nicht machen.
Es ist auch zum Beispiel, weil wir bei dem Mondthema gerade waren, wir haben auch zum Beispiel zur Operation Avalanche eine Barcode-Sendung gemacht. Und da hatten wir einen Raumfahrt-Ingenieur hier, der war jetzt nicht besonders redselig, aber im Endeffekt hatte ich damals in der Sendung auch versucht, gegen im Prinzip drei Leute, die glauben, dass sie damals mit Apollo 11 nicht auf dem Mond waren, dagegen anzuhalten. Und es ist mir nicht wirklich gelungen, weil mir auch die Argumente fehlten. Und ich habe da auch nur sozusagen ein bisschen mit, naja, aber sozusagen Argumenten gearbeitet. Ich selber glaube, dass sie oben waren, aber es fällt mir eben schwer, das zu beweisen. Deswegen bin ich da eben ein Skeptiker und bin da offen und sage da auch, ich weiß es nicht, ich halte beides für möglich, glaube aber, dass sie oben waren. Ja. So, das ist das Seriöseste, was ich dazu sagen kann. Ja. Aber was wird daraus gemacht? Der glaubt an die Mondlandelüge, ja, weil ich nicht hundertprozentig sage, die waren oben, da besteht kein Zweifel. Ja, weil ich das nicht sage, bin ich sozusagen schon der Spinner. Das sind natürlich Erfahrungen, die ihr auch gemacht habt. Rainer, zu dir nochmal. Du hast ja nun dadurch deinen Job verloren. Hat sich das im Nachhinein sozusagen wirklich als Katastrophe herausgestellt? Oder sagst du heute, ach, das war eigentlich gar nicht so ein schlimmer Wink
mit dem Zaun? Ja, gut, also mit dem Abstand kann man natürlich sagen, es war sogar positiv. Also ich mache jetzt halt was mindestens genauso viel Spaß macht. Ich habe mich von der Vita her jetzt halt eigentlich verbessert. Und ja, und habe jetzt Leute, die halt auch wirklich verändern wollen. Also das, was eben dann auch nachdem eben die Entscheidung gefallen ist bei meinem jetzigen Arbeitgeber, dann war, also die haben sich dann nochmal gemeldet und haben mir halt zugesagt. Und das Gespräch begann mit den Worten, wir haben jetzt nochmal intensiv über sie recherchiert, auch im Internet. Und wir würden es gerne mit ihnen versuchen.
Glaubst du, also, dass sogar diese ganze, also dass du vorher deinen Job verloren hast, weil du Ken Jebsen Zugang gewährt hast und so weiter, hat dir sozusagen bei dem neuen Job, den du jetzt hast, sogar geholfen, den zu bekommen?
Kann ich jetzt so nicht sagen, ob das jetzt positiv oder negativ war, es war zumindest neutral. Also es war kein Nachteil, dass ich es gemacht habe, also von dem, wie es jetzt beruflich weitergeht. Es war in der Zeit, wo das eben noch nicht klar war, dass ich eine Anschlussbeschäftigung finde, für mich eine riesige psychologische, emotionale Belastung. Es ist auch heute noch. Also wenn ich heute bei Google meinen Namen eingebe und meinen ehemaligen Arbeitgeber, dann sehe ich eben wieder diese ganzen schrecklichen Nachrichten. Ich kann mir das nicht abgewöhnen, dass ich das aus meinem Gedächtnis verdränge, beziehungsweise eben weit wegschirbe. Also es ist immer noch mit dabei, es schwingt immer noch durch, wenn ich zum Beispiel auf Facebook mir Beiträge anschaue oder, ja, halt, oder Dinge like, also es schwingt einfach nur durch.
Die Demütigung, merkt man sich.
Ja. Was hier passiert ist, weil ich mich einfach immer nur total ungerecht behandelt fühle. Also das ist mal das eine. dass beruflich jetzt so toll weitergegangen ist, das ist ein Glücksfall. Also ist jetzt auch nicht bei jedem so, der eben so durch den Kakao gezogen wurde oder so eben auf dem Hof gejagt wurde, dass das dann so ausgeht. Also da gibt es durchaus auch andere Schicksale und das ist billigend in Kauf genommen worden von dem damaligen Arbeitgeber. Und das finde ich schon eine starke Nummer, ganz klar.
Andernfalls hättest du ihn ja noch verklagen können, zivilrechtlich. Aber wer hat schon die Kohle rumliegen zu Hause, um solche Projekte, so Prozesse
zu zahlen? Ja, vor allem, wie müsste man den Schaden? Also das ist halt auch die Problematik. Also ich habe mit einem Medienrechtler darüber auch nochmal diskutiert, wie er denn das sieht. Und also auch das, was ich einfordere, also sprich Meinungsfreiheit, das, die anderen dürfen natürlich auch eine Meinung sagen. Und hier die Gratwanderung, also wie weit muss man sich als Arbeitgeber vor seinen Mitarbeiter stellen und wie weit darf man den öffentlich an den Pranger stellen, das erlebt man bei Bundesliga-Trainern. Also da wird dann auch noch so ein Wechsel oft schmutzige Wäsche gewaschen und so ist es da letztendlich bei mir gewesen, dass da im Vorfeld schmutzige Wäsche gewaschen wurde. Und wenn man sowohl, wenn ich jetzt drüber rede, kann man auch sagen, jetzt wäscht der Herr Forster die schmutzige Wäsche auf seine Weise. Ja.
Muss ja mal gemacht werden, ne?
Die schmutzige Wäsche muss mal gewaschen
werden. Wäsche waschen muss jeder.
Ja, aber wie gesagt, also ich bin froh, dass ich das so gemacht habe, wie ich es damals eben auch gemacht habe. Wir werden ja jetzt nicht zurückhalten. Wenn ich was für richtig halte, werde ich es tun. Und wenn das andere dann anders interpretieren, wenn man da eine Verschwörungstheorie draus konstruiert oder einfach der Einfachheit halber es so einkategorisiert, also das passiert ja immer noch. Also ich war letztes Mal ja wieder auf einer privat, also da war ich noch nicht bei dem anderen Arbeitgeber angestellt, sondern ich war privat auf einer Veranstaltung, wo das Thema nochmal aufgegriffen wurde. Also ich konnte es ja hier sagen, es war eine AfD-Wahlkampfveranstaltung, da wo ich hingegangen bin, weil ich eben aus Interesse dorthin gegangen bin. Ich wollte wissen, was die Beatrice Storch dort sagt und ich wollte auf die Beatrice Storch dann eben auch zugehen und fragen, was sie denn zu diesem und jenem Thema sagt. Natürlich war die Lokalpresse wieder dabei, aber eben nur solange...
Wir haben erst mal geknipst.
Genau, ne? Aber nur solange die Frau Storch eben hier geredet hat und wie dann eben die Diskussion losging, waren die Redakteure weg. Aber die Frau Storch hat 2 Stunden referiert oder vorgetragen. Ich habe 2 Minuten, also ich bin 2 Minuten von dem Bundestagskandidaten aus der Region eben erwähnt worden in seiner Anmoderation. Aber das Thema in der Zeitung, also auch wieder Süddeutsche und Merkur, war ganz klar der Ehrengast der AfD. Das war ich. Was ich nachher diese Frau von Storch gefragt habe, wie sie denn zu Rammstein steht und so weiter und so fort, das steht natürlich nicht in der Zeitung, weil das haben sie ja gar nicht mehr mitgekriegt.
Was hat sie denn dazu gesagt? Jetzt,
wenn man schon mal sie ist total ausgewichen. Letztendlich sind wir jetzt dafür auch noch verantwortlich, hat sie gemeint. Also,
die hatte von der Thematik keine Ahnung.
Genau.
Ich würde sie ja mal fragen, wie man auf der Maus ausrutschen kann, aber das ist mir zu gefährlich.
Ja gut, also wie gesagt, das wird heute noch so, also man hat das Bild von dem Forster und das muss jetzt einfach also geschrieben werden, weil da kommen wir jetzt auch gar nicht mehr raus. Also so wie du vorher das mit dem Medienpool aus dem Zeitungsarchiv, also der Forster ist halt jetzt da bei den rechtsextremen Verschwörungstheoretikern mit drin hat und das spulen wir immer wieder. Egal, was der Forster macht, das wird erstmal ja das umstritten AfD neu oder sonst irgendwelchen Quatsch verzapft. Aber wie gesagt, mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung kommst du da nicht weiter.
Und jetzt sitzt du bei Noviso und gießt fleißig Öl ins Feuer und die Süddeutsche wird sich freuen, dass sie wieder was gegen dich
haben. Ja, wenn sie gerne was schreiben, dann sollen sie schreiben. Also wie gesagt, die Süddeutsche ist jetzt ja nicht die große Süddeutsche, die das Thema aufgreift, sondern es sind halt einfach so Lokalschreiberlinge. Und wenn sie gern das Thema aufgreifen, dann sollen sie es aufgreifen. Also mittlerweile siege ich das auch sportlich. Also was vorher noch geschmerzt hat, dass eben so viel Unsinn geschrieben wurde, also irgendwann, ja, härtet das Ganze dann, also wie du vorher auch gesagt hast, also irgendwann prallt es dann auch ab und du hast nichts mehr zu verlieren. Also ich stehe jetzt nicht mehr so in der Öffentlichkeit wie vorher. Ich kann hier im Hintergrund meinen Job machen Und ja, und wenn ich eben was mache, was in diese Richtung geht, dann ist es meine Privatsache, dann macht mir mein Arbeitgeber da hoffentlich keine Probleme. Und ja. Und ich hab vorher nichts Falsches gemacht. Also es ist ja nichts dabei gewesen, wofür man sich entschuldigen müsste.
Ja, ich verstehe auch gar nicht immer das Problem. Da sind Menschen politisch aktiv, in welcher Form auch immer, seien es jetzt nicht durch Parteizugehörigkeit, sondern einfach durch Veranstaltungen, Diskussionsabende, auch zu kontroversen Themen. Darum geht es ja in einer Demokratie, ja, dass man auch verschiedene Meinungen eben parallel gelten lässt. Aber wenn diese eben nicht opportun oder politisch korrekt ist, dann ist es offensichtlich überhaupt nicht gewollt. Ja. Dann braucht man sich eigentlich auch nicht wundern, warum dann die Wahlbeteiligung eben so gering ist. Also man will ja eigentlich uns gar nicht am politischen Prozess teilhaben lassen.
Ja gut, also man muss natürlich ja sehen, wir haben hier die klassischen Medien auf der einen Seite und wir haben die alternativen Medien auf der anderen Seite. Und das, was ich mache, wenn ich bei Nuoviso bin, das, was ich mache, wenn ich einen Ken Jebsen eine Veranstaltung moderieren lasse, in gewisser Weise greife ich die damit an. Und das finden die halt einfach auch nicht so lustig. Also es geht hier, wie bei den politischen Parteien, wo es ja ein Hauen und ein Stechen ist, auch bei den Medien um die Deutungshoheit,
wir
um
die
Marktanteile.
Deutungshoheit, ja.
Und wenn ich da eben mit alternativen Medien im Gespräch bin, dann muss man den unmöglich machen. Also das ist klar.
Gut, das Schlusswort, oder?
Genau. Ja, na, eine Verschwörungstheorie ist das jedenfalls nicht. Das ist eine Zusammenfassung, die ich voll und ganz unterschreiben kann mit über 10-jähriger Erfahrung nun mittlerweile bei der Tätigkeit von Nuoviso. Ich bedanke mich recht herzlich für euer Kommen. Wir haben eine ganze Menge angesprochen. Es gibt natürlich, wir haben am Anfang gesagt, wir unterhalten uns 9/11, weil das ja die Mutter aller Verschwörungstheorien ist. Darüber haben wir gar kein Wort verloren. Das ist aber auch gar nicht so schlimm.
Kennen sowieso alle auswendig.
Das stimmt. Demnächst ist der 11. September. Da werden wir auf jeden Fall mal wieder was zu dem Thema machen. Da gibt es nämlich auch neue Erkenntnisse. Also auch nach mittlerweile 16 Jahren. Oh Gott, so lange ist das schon her. Also liebe Zuschauer, vielen Dank auch Ihnen fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung.